über mein heutiges Thema zu sprechen, nämlich lässt sich das Schicksal verändern? Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimadya Bhakti. Über mein heutiges Thema zu sprechen, nämlich lässt sich das Schicksal verändern? Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Prasadine, Nirvishesha Shunyavadi, Sakasya Deshasadine. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vajani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Ein Mensch, nennen wir ihn Arthur, geht jeden Morgen seiner Arbeit nach. Eines Tages merkt er dann, an diesem einen Morgen, dass das Haus, in dem er wohnt, einen Hintergrund aus Zelluloid hat. Das ist sehr merkwürdig geworden. Am gleichen Morgen, als er zu seiner Arbeit geht, fällt ihm auf, dass die Arbeitskollegen jeden Tag immer wieder genau das Gleiche getan haben. Jedes mit ihm? Ich glaube, es wird anfangen, selber reden zu wollen, das Baby, oder? Ja, schau doch mal, wie es ist. Er sieht, dass die Arbeitskollegen genau das Gleiche tun, genau dasselbe sagen, was sie immer gesagt haben. Er merkt an diesem Morgen, dass auch hinter der Fabrik ein Zelluloid streifen wird. Er geht an diesem seltsamen Abend in die Diskothek, trifft auf die Menschen und sieht, dass sie eigentlich genau das Gleiche tun, wie sie es jeden Tag getan haben. Am Ende des Weges merkt er auch, dass sie irgendwie befestigt zu sein scheint an einem Zelluloidstreifen. Plötzlich kommt in ihm eine Ahnung auf. Ich bin Teil eines Filmes. Und er will nicht mehr Teil dieses Filmes sein, weil sich das jeden Tag aufs Neue wiederholt hat. Er findet irgendwo ein kleines Schlupflöchchen. Deckt sich plötzlich selbst, das ist eine fiktive Geschichte, wie ihr schon merkt. In einem dunklen Raum entdeckt er sich und schaut auf einer Leinwand einen Film zu, der ihm seltsam bekannt vorkommt. Der Film seines eigenen Schicksals. Nur dass jetzt in dem Film, wo er normalerweise sein würde, eine Art Loch ist, ein freier Spott. Schaut sich das an. Und obwohl er gerne den Film verlassen möchte, weil es eben wieder das Spielen von bereits gespielt oder das Wiederholen von bereits wiederholten ist, zieht es ihn magnetisch zurück zu dieser Filmspule. Damit endet meine kleine Vorstellung. Dieses Thema, was ich eben angesprochen habe, taucht auf in unserer europäischen Geistesgeschichte oder philosophischen Geschichte, zum Beispiel bei Platon. Bei Platon sind ein paar Sklaven, die in einer, oder Menschen, sagen wir mal, die in einer Höhle angekettet sind und auf der Höhlenwand Schattenbilder sehen, die es für die Wirklichkeit halten. Und einer der Sklaven, der Angeketteten vielleicht besser, merkt plötzlich, dass das nur eine Vorspiegelung, eine Reflexion, ein Abglanz der Wirklichkeit ist und bricht aus auf der Höhle, um die, oder aus der Höhle, um die wirkliche Welt zu sehen. Das Mathe des Lebens wird in den Schriften, den Heiligen Schriften Indiens, mit einem ähnlichen Bild verglichen. Mit einem Schattenspiel, in dem sich die Puppen bewegen unter der Kontrolle des Puppenspielers. Geht nochmal bitte zurück zu dem Beispiel des Filmes. Die Zukunft ist bereits im Film enthalten. Man könnte den Film rasch vorspulen und würde dann an ein bereits determiniertes Ende kommen. Wenn man zum Beispiel einen Film sieht, sagen wir Romeo und Julia, und man fühlt für das Paar, was sich wünscht, aber sich haben will, aber sich nicht kriegen kann, möchte nicht, dass die sich umbringen. Es wird aber am Ende des Films zu dem schaurigen Selbstmord von Romeo und Julia kommen. Denn das ist bereits im Celluloid schon drin. Das ist schon gegenwärtig, das ist schon präsent, das ist schon vorgestellt. So viele, viele Dinge in unserem Leben sind vorherbestimmt. Und durch Mittel wie zum Beispiel die Astrologie ist es möglich, herauszufinden, was in der Zukunft am Ende dieses Bildes geschehen wird. Oder in einigen Etappen dieses Bildes. Man kann durch die Astrologie, wenn man sich sehr gut oder auskennt, präzise Aussagen darüber machen, was ein Mensch in der Zukunft wohl am wahrscheinlichsten machen wird. Es gibt ein Buch in Indien, auch in diesem Gedankengang, die sogenannte Brihasangita, wo das Schicksal von all denen aufgeschrieben sind, die dieses Buch finden. Und ich hörte neulich ein Herr Schmidt, als Bartholomäus Schmidt hieß er, aus München. Er fand dieses Buch und las in dem Buch, dass er bevor Indien verlassen würde, heiraten würde. Und Bartholomäus Schmidt gehörte zu den Zeitgenossen, die weniger romantisch waren, und er konnte sich das nicht vorstellen, dass er sich knallüberfall dermaßen intensiv verlieben würde, dass er nicht mal warten könne, bis er in heimatliche Gefilde nach Deutschland kam. Und er hielt es nicht für möglich. Dann hat er sich aber kurz vor seinem Abflug nach Deutschland, die Maschine hatte, glaube ich, eine Verzögerung, so intensiv verliebt, dass er tatsächlich etwas tat, was er sich nicht vorstellen konnte. Nämlich, er heiratete im Flughafen und ging dann frisch vermählt mit seiner neuen Frau nach Deutschland zurück. Das stand schon in dem Buch drin. In Indien gibt es Menschen, die brauchen gar nicht ein Buch, um die Zukunft herauszufinden. Die gehen in eine Chronik, die Masha-Chronik, die ungefähr wie Tonbandgeräte, also Tonbandspulen, in der Ehe sind, also in der feinen Atmosphäre, und in denen eben das Leben, das zukünftige Leben eines Menschen aufgezeichnet ist. Wir haben Zugang zu diesen Spulen, wenn ihr so wollt, und wir können das befragen und geben sehr akkurate Aussagen über die Zukunft ab. Ich zum Beispiel habe selber so etwas mal erlebt in Indien. Ich bin da in ein sehr entlegenes Gebiet gekommen, in Kadiawan, und hatte an diesem Tag irgendwie unglaublichen Hunger. Also wirklich ein Problem. Ich habe versucht, Heilige Bücher zu lesen, aber der Magen hat sich so stark gemeldet, dass ich gesagt habe, das ist wie Praktiker, das ist praktisch, ich hätte mich nicht mehr konzentrieren können. Und ich ging dann irgendwie los und war also so hungrig, ich musste einem Affenrudel ausweichen und ging durch den Bogen hindurch und sah dann irgendwo in der Ferne ein Tempel und hörte die Tempelglocken. Ging dann rein und ich wurde jetzt plötzlich empfangen von einem Mann, der sich ganz genau darüber bewusst zu sein schien, dass ich kommen würde. Lachte und fühlte mich an der Hand. Ich dachte, wohin dieses Abenteuer wohl noch gehen wird. In einen Raum, der mit weißen Leinen ausgekleidet war. Und hatte einen kleinen Tisch, den hatte mit einem Teller drauf, der also mindestens 20 zubereitet hatte. Von einem großen Teller, da war so kleine Schüsselchen mit Gerichten. Und ich fragte dann, also zunächst einmal konnte keiner die Sprache Englisch. Später dann fragte ich, aber jemanden, der da noch kam und der Englisch konnte, wieso die... Also ich habe nicht lange gefragt, ich habe sofort angefangen. Selbstverständlich. Ich fragte dann, woher die das gewusst hat. Und sagte, sie sagten ganz einfach, das war bekannt. Vor 30 Jahren verstarb hier unser Tempelpriester. Und der sagte, dass auf den Tag genau, also in 30 Tagen, würde jemand kommen, ein zwölfter Mensch aus dem Westen, der nicht mal die Sprache kennen würde, und er würde wahnsinnig hungrig sein. Und es wäre ein absolut Glücksverhältnis für den Tempel, ihm ein gewaltiges Mal zu kochen. Und er würde ungefähr um 20 Uhr Tempel einhalten. Nein, das war total gedrängt vorhergesagt. Und das war für die also ganz klar, ausgefüllt und ich war nur praktisch, sagen wir mal, eine Person in dieser Sicht des Tempelpriesters. So, vielfach hören wir im Westen von Möglichkeiten, die Zukunft herauszufinden. Nun fragen uns dann natürlich, ist unser Leben prädestiniert? Musste ich jetzt in den zu den Tempel kommen? Hatte ich gar keine andere Wahl, als hungrig im Kamiawan einen Affenrudel auszuweichen und dann irgendwie in den Tempel reinzukommen? Denn das hatte Bartholomäus Schmidt, der diese Vorhersage hatte, keine andere Wahl, als sich in Delhi in einer raschen Aktion, die von Romantik gepfeffert war, zu vermehren. Ist mit anderen Worten, oder wenn wir uns mit dem Horoskop beschäftigen, ist bereits alles prädestiniert oder vorherbestimmt? Sind wir tatsächlich, wie in meinem eingangs gewählten Beispiel, einfach nur Leute, die auf das Zenoloid unser Schicksals gewandt sind und deswegen gezwungen sind, hilflos zu handeln, wie Schatten, die dirigiert werden von jemandem. Das ist eine Frage, die die Menschheit seit langer Zeit schon bewegt und ich heute gerne bewegen möchte. Ich möchte zunächst einmal euch einen kleinen philosophischen Hintergrund geben, von dem auch ich sprechen werde. Es wird einfach und tatsächlich sein. Wir alle sind in dieser materiellen Welt mit zwei Arten von Körpern ausgestattet. Unserem grobstofflichen Körper, der sichtbar ist, und unserem feinstofflichen oder subtilen Körper, der nicht mit dem Auge sichtbar ist. Dieser feinstoffliche Körper besteht aus dem Verstand, dem Geist, der Intelligenz und dem Ego, der Identifizierung. Das ist unser feinstofflicher Körper, den wir haben, und der grobstoffliche Körper, der besteht aus den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Diese zwei Arten von Körper bedenken uns die Seele, die diesen Körper gegenwärtig ist. Wir können zum Beispiel diesen physischen Körper sehen, wir können mit ihm uns fortbewegen, wir können ihn einsetzen wie ein Instrument. Und auch unser feinstofflicher Körper ist wie ein Instrument für mich. Ich kann zum Beispiel meine Gedanken auf ein bestimmtes Thema richten und sie wieder von dem Thema abweichen lassen und in ein anderes Thema hineinschicken. Ich bin verschieden von diesem Körper und verschieden von diesem feinstofflichen Körper, dem Geist. Ich trage ihn, wie für ich vielleicht ein Oberhemd oder ein Unterhemd trage. So sehe ich die Seele diese zwei Arten von Körpern. Nun, jede Art von Tätigkeit, die wir in der materiellen Welt mit unserem groben Körper ausführen, hat eine bestimmte Reaktion. Man sagt dazu Karma. Wenn ich zum Beispiel das Kissen fallen lasse, ist die Reaktion vorhersehbar, wird auf das Podest niedergleiten. Das ist eine sofortige Reaktion. Es gibt aber auch Reaktionen, die erst spätes eintreffen. Ich habe gerade von einem Bekannten gehört, der sich wohl in einem Abenteuer in Thailand AIDS getrug und muss da mit jemandem zusammen gewesen sein. Und so weiter und so fort. Ich kenne das Thema selber. Und als Reaktion, die dann später eintrat, musste er in einem Schweizer Hospital sterben. Es gibt also Reaktionen, die sofort eintreffen, wie zum Beispiel das hier, ich lasse es fallen und es fällt, und Reaktionen, die verspätet eintreffen. Und alles in dieser Welt funktioniert nach diesem System. Ich schlage die Rhythmusinstrumente zusammen und es kommt ein Klang als Reaktion. Aktion und Reaktion. Entweder sofort oder in einer gewissen Zeit. Aus den vedischen Schriften nun lernen wir, dass unser physischer Körper, den wir haben, eine Reaktion auf vorausgesetzte Handlungen ist. Zum Beispiel, manche von euch haben Brillen auf, weil sie nicht so gut sehen können. Diese Augenunschärfe, so hören wir, ist eine Reaktion auf vorangegangene Tätigkeiten, die wir nicht nur unbedingt in diesem einen Leben getan haben müssen, sondern vielleicht in einem vorangegangenen Leben. Es gibt ein Buch, die Vishnu Sangita, das ist vielleicht sehr humorvoll, wo gesagt wird, wie jede körperliche Eigenschaft, die wir haben, eine bestimmte Reaktion auf vorangegangenes Tun ist. Zum Beispiel, ein bisschen, wie war das, ein schlechter Mundgeruch. Etwas, was heute viele Leute haben. Die Vishnu Sangita sagt, das hat man aber schlecht in der Vergangenheit über andere gesprochen. Oder hervortreten mit Kampfadern, auch eine Zivilisationskrankheit, liegt daran, dass man ein exzessives und sinnliches Leben geführt hat. Ein sehr sinnbetontes Leben. Eine karmische Reaktion. So hat also die Seele, die von Leben zu Leben, von Körper zu Körper wandert, bringt mit sich ihr Karma oder die Reaktion auf vorangegangene Tätigkeiten, die sich in dem jeweiligen Körper manifestieren, die sie anwendet. Das ist manifestiertes Karma, sichtbares Karma, manifestiert da. Zusätzlich dazu wird die Seele jedoch, oder hat die Seele drei Arten von nicht manifestierten Karma, die wir mit uns bringen, die aufbewahrt sind, wenn ihr so wollt, in unserem feinstofflichen Körper. Dieses nicht manifestierte Karma ist etwas, was in der Zukunft noch herauskommt. Nicht, was in der Zukunft sich manifestieren wird. Wir können ein Beispiel geben. Stellt euch mal vor, hier ist jemand aus Frankfurt oder Karlsruhe ist eine gute Stadt. Und ich glaube, dass keiner aus Karlsruhe ist. Also, ich weiß, dass hier welche aus Frankfurt sind, die würden Angst kriegen bei meinem Beispiel. Ja. Er hält sich jetzt noch auf, er wird noch das mal festhält, zu sich nimmt, dass er gleich kommt, steht, steigt in sein Auto hinein und fährt dann über Darmstadt in Richtung Karlsruhe. So aus Baden-Baden fährt jemand hoch. Der startet jetzt schon, sagen wir. Und weil er gerne in Hannover seine Freunde suchen möchte zu einem geplanten Wochenende. Und die kommen sich näher in ihren Autos und dann kommt diese blöde Sache bei der Autobahn, diese Bauwerken, und der eine kommt auf den falschen Straßenseite, auf die falsche Straßenseite und klatsch! Treffen sie sich, gibt ein totaler Zusammenstoß und beide gehen ihren Körper aus. Es ist ein Beispiel für noch nicht manifestiertes Karma. Es ist schon da. Es wird eintreten. Während der Mann aus Wiesbaden losfährt und die Frau aus Karlsruhe, ist er schon präsent. Wie in unserem Filmbeispiel. Es ist schon in einem zukünftigen Bild da. Und dass sie sich treffen, ist unvermeidbar. Dass sie zusammenfallen, ist einfach ihr beiderseitiges Karma. Das ist nicht manifestiertes Karma in der ersten Form. In der zweiten Form ist es noch weiter entfernt. Und in der dritten Form ist das Karma von uns allen da in Form von Wünschen, die wir haben. Wünschen, die vielleicht noch gar nicht an die Oberfläche unseres Bewusstseins getreten sind. Wie Wasserblasen in einem Teich, die am Teichboden gefangen sind durch die Laufschicht, irgendwann jedoch hochblubbern, weil es Norddeutsch also hochkommt, und an die Oberfläche treten. So sagen auch wir, wenn es das Kutas da, kann man in ganz, ganz subtiler Weise oder subtiler Form mit uns. Und es wird irgendwann einmal zum Vorschein treten und sich in Form einer Handlung dann manifestieren. So, die Veda sagen, nur ein Tor oder Nah ist der Meinung, es steht ihm frei zu handeln. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, damit das Gesagte ein bisschen Form annimmt. Eine Geschichte, die Mahabharata erzählt wird, von einer alten Dame, die einen Sohn hat, den sie sehr, sehr gerne mag. Der Sohn geht eines Tages in den Wald und wird von einer giftigen Kobra-Schlange gebissen, nichts kann und stirbt auf der Stelle. Ein Jäger ist Zeuge dieses Unfalles, wenn man so möchte, und es gelingt ihm, dieser Jäger heißt Ajunaka, die Schlange mit einem Netz einzufangen und vor die alte Frau zu bringen. Und Ajunaka sagt zu der alten Frau, ich habe dir eine schlechte Nachricht oder eine gute Nachricht zu geben. Was möchtest du zuerst hören? Die schlechte Nachricht, sagst du. Mutter? Dein Sohn ist gestorben worden. Er ist gebissen worden und hat gleich den Körper aufgehört. Und das gibt es vom gleichen Blutkreis auf. Die Mutter weint natürlich. Und dann fragt sie unter Tränen, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, sagt Ajunaka, dass ich die Mörderin deines Sohnes hier habe. Und du kannst dir das Sache nehmen. Du kannst dich nicht wehren. Hier hast du ein Messer, mach alles, was deine mütterlichen Gefühle dir sagen. Und dann sagt die alte Dame, ich bin mir nicht sicher, dass du tatsächlich die Todesursache meines Sohnes gefunden hast. Ich habe die Schlange gesehen, wie sie zugebissen hat. Eindeutig. Ich glaube nicht, dass die Schlange ohne den Tod selber jemanden töten könnte. Lass uns den Tod rufen, diese Frage. So, in dieser Geschichte, das ist eine Lehrgeschichte, wie ihr schon merkt, wird der Tod herbeigerufen, erscheint und wird von der alten Frau gefragt, bist du die Ursache für den Tod meines Sohnes? Nein, das ist der Tod. Die Zeit ist die Ursache. Wenn nicht der Todeszeitpunkt gekommen ist, dann vermag ich nichts auszurichten. Sind nicht so viele gefährliche Situationen in dieser Welt da, wo ich erscheine als bedrohlicher, als Bedrohung, wo Menschen jedoch der Zeit noch nicht gekommen ist und alle höchste Gefahr bewahrt werden? Ja, also wollen wir mal die Zeit fragen. Wäre jetzt interessant. Und die Fragen darauf gehen, die Zeit, die auch erscheint, bist du die Todesursache? Nein, sagt jetzt die Zeit. Bin ich die Todesursache? Karma! Sorry. Karma! Die Reaktion auf die Tätigkeiten deines Sohnes sind die Ursache. Die Alte hört es und versteht, dass ihr Sohn sehr gewalttätig gewesen ist und deswegen das Opfer von Gewalt wurde. Aktion und Reaktion sind also etwas, was nicht nur im physikalischen Sinne aufsteht, das ist auch vor allem eine physisch messbare Reaktion, sondern auch im Bereich unserer Handlung. Ich glaube, das einzusehen würde vielen Menschen heutzutage helfen. Wir kennen das so im volkstümlichen Gebrauch, wie du in den Wald reinrufst, so halt, schaltest heraus und so weiter. Aber dies ist nur ein sehr ungenügendes Verständnis von dem alten Gesetz des Karma, dass jede Aktion eine Reaktion mit sich bringt. Wenn unsere heutige Gesellschaft lernen würde, nicht so gewalttätig zu sein, indem sie zum Beispiel Tiere ohne weiteres oder ohne einen kleinen Gedanken dabei zu haben, in Schlachthäuser schickt, dann würde es nicht so viel Gewalttätigkeit geben. Ich wurde vor 3 Wochen von der Hannover Universität eingeladen worden, also eingeladen, einen Vortrag über das Thema Sanftmut, spirituelle Wege Ahimsa, spirituelle Wege zur Gewaltlosigkeit. Da wurde ich eingeladen. Ich habe ihm gesagt, also wenn ihr nicht die Strukturen der Gewalttat in euren Tätigkeiten verändert und in eurem Bewusstsein, wird immer mehr Gewalt auftreten. Das sind die alten Männer jetzt in Altersheimen Selbstverteidigungskurse machen müssen, die übertreiben nicht, das ist schon in Deutschland der Fall. Liegt daran, dass wir Gewalt verüben und als Gesetz der Natur mit Gegengewalt konfrontiert werden. Das ist ein unabweichliches und unabänderliches Naturgesetz, Gesetz von Aktion und Reaktion. So, wir alle tragen auf unsere vorangegangenen Tätigkeiten ein sogenanntes Abhörabter-Karma, noch nicht manifestiertes Karma mit uns, was in der Zukunft zum Vorschein treten wird und uns insofern bestimmen wird. Deswegen sagen die vedischen Schriften, Prakriti kriyamana ni gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma sataham vittimanyate. Getäuscht vom falschen Ego hält sich die bedingte Seele für den Ausführenden von Handlungen, die in Wirklichkeit von den Naturgesetzen getan werden. Nicht getäuscht vom falschen Ego. Mein spiritueller Meister gab einmal das Beispiel von einem Hahn, also das falsche Ego zu kennzeichnen. Der Hahn macht in Koblenz auf, stehen morgens und Kikeriki scheint. Und dann sehen wir, wie die Fenster in Koblenz Licht werden. Ich kontrolliere die ganze Stadt Koblenz, weil ich hier geschrien habe. Stehen die Leute auf. Stimmt nicht. Die stehen auf, weil sie sich ihren Tag so eingeteilt haben. Und das ist nötig. Wir früh morgens schon eine Reise angetreten und so weiter und so fort. Man hält sich mit anderen Worten für den Kontrollierenden oder für den Ausführenden von Handlungen, die durch ganz andere Gesetzmäßigkeiten stattfinden. So denkt auch die getäuschte Seele, ich bin der Handelnde. Ich bin der Tuer, ich bin der Kontrollierende. das ist ein Handwerk oder ein falsches Ego, ein kläglicher Knoten im Herzen, ein Knoten der Illusion, der sich festzieht durch materialistisches Tun und materialistisches Handeln. So, kommen wir jetzt zu unserer eigentlichen Frage. Lässt sich Vorherbestimmung oder Karma, so haben wir das hier jetzt benannt, verändern? Oder sind wir einfach nur willenlose Teilnehmer an einem Film, der schon lange gedreht ist, der schon lange festgestellt ist und müssen somit nur von einer karmischen Reaktion zur nächsten getragen werden? Das ist die Frage. Diese Frage wird sich interessanterweise sehr oft auch im Spiritenleben gestellt. Zum Beispiel ständig, ich möchte euch informieren, manche von uns haben das Zölibat angenommen. Diese Frage bedeutet übrigens zölibatäres Leben. Ich weiß, dass manche dieses Wort nicht mehr kennen. Zölibatär heißt sexuelle Enthaltsamkeit. Ein positives Ja zur Ekstase oder spirituelle Wohlgeschmack ist nicht abhängig von materiellen Sinnagitation, wenn man das so sagen will. Und viele von unseren Mönchen und auch den Frauen stellen sich die Frage, werde ich eines Tages noch heiraten? Ihr könnt euch vorstellen, für jemanden, der das Zölibat einhält, ist das nicht interessante Fragestellung. Es taucht wirklich auf ins Wirtschaftsleben, die Frage. Und sehr oft ist es so, dass wenn diese Frage gestellt wird an das Horoskop, man nach Indien nach einem guten Horoskopersteller, also Astrologen geht, bitte sagen, natürlich wirst du heiraten, so schnell wie möglich. Und die Haube mit dir. Denn es ist eine statistische Zahl, dass die meisten einfach heiraten werden. Und diejenigen, die nicht heiraten, haben das mit Frauen zu tun oder mit Männern zu tun. Also Zölibat, Menschen sind fast so selten wie Dinosaurier. Es gibt noch welche in Afrika, schon habe ich gehört. Also im Ernst. Nicht so deswegen kommt diese Frage natürlich auf, werde ich mal heiraten? Also im Horoskop wird meistens gesagt, ja. Nee, ganz eindeutig. Und so stelle ich dann die Frage, was ist denn jetzt mit mir und meinem Sturzanfall und meinem Zölibat? Also das ist nur ein Beispiel, ich könnte andere Beispiele wählen, aber da ich in meiner Zuhörerschaft heute doch zahlreiche habe, die sich eben mit dem Sturzanfall direkt oder indirekt beschäftigen oder sich zumindest dafür stark interessieren, möchte ich doch schon ein Beispiel, was ein bisschen nahe ist, wählen. Muss man jetzt also seiner Vorherbestimmung folgen? Das ist die Frage. Ist unser ganzes Leben determiniert, vorherbestimmt? Und die Antwort ist nein. Eine schöne Antwort. Und ich möchte euch erklären, wieso. Dieses noch nicht manifestierte Karma, also diese karmischen Reaktionen oder Ereignisse, könnten wir auch sagen, die eben noch nicht sichtbar sind, die noch nicht eingetreten sind, die in einem unmanifestierten Zustand existieren, können tatsächlich verändert werden. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist das Beispiel von einem Samen. Wenn ihr einen Samen nehmt, er ist dazu biologisch programmiert zu sprießen und eben, es wird aus ihm eine bestimmte Blumenarten vorkommen, aus einem Nelkensamen eine Nelke und aus einem Rosensamen und so weiter und so fort. Wenn man jedoch den Samen nimmt und auch in einer Pfanne röstet, so wird der Samen nicht mehr sprießen. Genauso ist es möglich, das Karma zu rösten, wenn ihr so wollt. Die Karma-Samen des unmanifestierten Karmas zu rösten, sodass aus ihnen nicht die Reaktion hervorschließt, sich eben nicht manifestiert. Diese unmanifestierten karmischen Reaktionen sind in unserem feinstofflichen Körper drin. Die Seele geht mit dem feinstofflichen Körper in den nächsten Körper und mit diesem feinstofflichen Körper trägt sie auch oder bringt sie auch mit sich diese karmischen Samen, so könnte ich das mal bildhaft ausdrücken. Durch den Vorgang des Spirituellen ist es möglich, diese karmischen Samen tatsächlich am Sprießen zu hindern. Es gibt dazu den Vorgang, der spirituelle Vorgang heißt in Navabhakti, der Vorgang des neunfache Pfad, wollte ich sagen, spirituellen Leben. Und die Tätigkeiten, die besonders wirksam sind, unsere Vorherbestimmung zu verändern oder unser Karma zu verändern, werden beschrieben als Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Ich will gleich erklären, was das ist. Shravanam und Kirtanam ist das, was wir bereits am Anfang gemacht haben. Wir haben diese transzendentale Klangschwingung gehört, chanten und dann auch gesprochen oder gesungen. Nicht? Durch das Mantra kann man tatsächlich sein Bewusstsein oder seinen feinstofflichen Körper verändern. Und man hat jetzt interessante Versuche unternommen diesbezüglich, die ich euch unbedingt einfach erzählen will. Und zwar hat man ein Audioskop erfunden. Das ist folgendes. Man hat einen Klang, sieht so aus, ich mache mal ganz einfach, eine Art Rohr, könnt ihr sagen. Oben ist eine Membran ist eine dünne, durchlässige Haut. Und auf der Membran befinden sich verschiedene Schichten von sehr feiner Asche. Dieses Audioskop wird über verschiedene Klangerzeuger gelegt, also sagen wir mal Straight Edge Musik, Beethoven und Dalüdala, also Jodelmusik wollte ich sagen. Und natürlich entwickelt sich dann auf diese, in dieser Asche, wenn ihr so wollt, ein bestimmtes Muster. Ungefähr so wie wenn am Ozean des, oder sagen wir mal am Strand, im Wasser, ein bestimmtes Wellenmuster im Sand hinterlassen. Habt ihr das schon mal gesehen? Dieses Wellenmuster im Sand verändert sich mit der Intensität oder mit der Höhe der Wellen, die sind. So ist auch Klang nicht anders als eine Welle, eine Klangschwingung, wie wir sagen, Klangwelle, die ein bestimmtes Muster hinterlässt, eben auf diesen Membran oder in dieser Asche, wollte ich sagen, die erschüttert wird. Nun haben wir das Audioskop an das an den Klang Ohm getan. Ohm, wenn man es richtig kennt, das klingt es ungefähr so. War zu lange in Serbien, die Stelle am besten für dich. Also, ich weiß nicht, wie die Obertöne bin, höre ich. Ich habe sie noch mit hoffnungsvollen Hören gehört. Das gibt dann in den Dingens, in der Asche, die vollkommenste materielle Form, die es gibt, nämlich ein vollkommenes Kreis. Es gab keine Wellenmuster mehr, sondern ein Kreis. Dann hat man kompliziertere Mantren genommen, wie zum Beispiel Chintamani Prakara Tatma Sukhan Vavriksha Raksha Vitesha Sudavira Vipala Yantam. Woraufhin sich in der Asche sehr komplexe Formen abgezeichnet haben. Den habe ich noch mal einen meiner letzten Vorträge, da habe ich das mal gemalt. Nein, leider. Wenn das ist mir jetzt. Es war von einem Yantra. Vielleicht könnte jemand mal, verbessern mal, wie bist du so gut zu diesem Veggie-Broschüre, sagen wir dazu, vegetarisch leben und so. Kannst du die bitte mal hinten und drüber reichen? Kann ich den Gästen das Yantra mal zeigen? Die, eine sehr komplexe Form, mit anderen Worten, die sich abgezeichnet hat, der Asche. Also, Zusammenfassung. Klang hat eine Wirkung auf Materie und da es schon eine Wirkung auf grobe Materie hat, hat es erst recht eine Wirkung auf unser Bewusstsein. Wir alle wissen das, wenn wir jetzt ein fürchterliches Geheule hören würden, würden wir sofort sehr agitiert und beunruhigt werden in unserem Bewusstsein. Also, spiritueller Klang oder die Klangschwingung des Mantras hat eine Wirkung auf unseren feinstofflichen Körper und verändert unser Karma. Und als Wirkung ist dann unsere Bestimmung verändert. Das ist hier ein Yantra. Sieht man diese komplexe Form, wie schön das aussieht, das ist das geometrisch. Siehst du, oder?
Ja.
Siehst du? Das zeichnet sich. So, wir können durch die ernsthafte Aufnahme eines spirituellen Bades oder des spirituellen Lebens tatsächlich unser Karma verändern. Wir können das, was ich vorhin geschildert hatte, durch diese etwas zugegebenermaßen schräge Geschichte, wenn man so will, erreichen, dass wir aus der Vorherbestimmung, aus dem Karma-Film unseres Lebens herausgehen. Zuerst einmal, wenn ein Mensch, der den Pfad des spirituellen Lebens geht, dieses Herausgehen so erlebt, dass er sein Leben beobachtet, distanziert beobachtet, wie es so funktioniert. Er ist nicht mehr durch den Knoten des falschen Egos davon überzeugt, dass er der Handelnde ist, sondern sieht, wie sein physischer Körper nach Gesetzmäßigkeiten läuft. Das kann man sich etwas wiederholen. Und dann plötzlich tritt eben dieses Rausgehen aus dem Karma statt, dass er in der Lage ist, sein Handeln zu verändern. Das ist etwas, was sehr, 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 sehr schwierig nur ist. Karma ist sehr, sehr heavy. In Bombay zum Beispiel hat man versucht, die asozialen vielen Bettler zu resozialisieren und hat ihnen halt mit einem enormen Geldaufwand Wohnungen zur Verfügung gestellt, Apartments am Strand. Aber nach ein paar Monaten waren die Bettler wieder in ihren Blechhütten. Es war ihr Karma, das zu sein. Man kann das nicht verändern durch materielle Wohltat oder Wohlfahrt. Es ist schwieriger, das Bewusstsein eines Menschen zu verändern, heißt es, als einen Berg zu bewegen. Weil das Karma so zwingend und so genau abgesetzt ist. Aber durch die Aufnahme eben des spirituellen Weges ist es möglich, für euch euer Karma-Buch, wo ihr nur eine kirchliche Figur seid, zu verlassen, und jetzt habe ich es intensiver ausgedrückt, oder den Karma-Film zu verlassen und ein freies Leben zu führen, frei von diesen Reaktionen auf die vorangegangenen Handlungen. Ohne das wäre der Pfad des spirituellen Lebens völlig irrealistisch. Wenn wir weiterhin verbunden oder angekettet werden durch unser Schicksal, wozu sprechen wir dann über Gottes Verwirklichung? Das ist nicht etwas, was im Karma drin ist. Wozu sprechen wir dann über die Fähigkeit, den Geist zu kontrollieren, die Sinne und nicht von ihnen kontrolliert zu werden, dieses hier. Es ist sehr wichtig, dass du mag jemand sagen, gut, Sachinanda Swami, du hast also gesagt, man kann das Schicksal verändern. Ist dein Leben tatsächlich so anders, als vorher war? Ich meine jetzt mal wirklich anders. Natürlich, man kann sich anders kleiden, aber das ist nicht Zeichen dafür, dass es anders ist. Du gehst noch, du sprichst noch, du isst ja auch noch. Oder du schläfst ja auch noch. Du ärgerst dich wahrscheinlich auch. Vielleicht hast du eine größere Toleranz, Oder mal ganz gemein gefragt. Wir haben gehört, dass auch im Krishna-Bewusstsein geheiratet wird. Das ist ja auch noch Karma. Dass ich Männlein und Weiblein finden. Sorry. Ich habe leider nicht mit Deutsch gesprochen, insofern sei mir vergeben, wenn ich die falschen Worte finde. Es tut mir leid, diese Formulierung fand ich angemessen. Wenn ich Mann und Frau finden und verlieben, man hört das auch im Tempel, dass so etwas geschieht. Wie ist das mit dem Karma? Das Interessante ist, dass im spirituellen Leben, ein Mensch im spirituellen Leben mag sogar noch in einer Fabrik sein und dort arbeiten. Oder sagen wir mal, er mag im ganz gewöhnlich sein. Die meisten Menschen, die in diesem Pfad des Krishna-Bewusstseins gehen, sind nicht so avantgardistisch gekleidet wie ich. Die meisten Menschen wirken weiter als ja, Künstler oder als Außenstehende, die und was weiß ich, also tun ihre Arbeit und tun ihr Leben. Aber, du hörst hier, das Karma ist trotzdem verändert. Das Beispiel, was gegeben wird in den Schriften, ist ein Blatt Papier. Ich mache dieses Blatt Papier zusammenknüllen, und in ein Feuer hineintun. Das Feuer macht das Papier erfassen und auch verbrennen. Und es macht noch die gleiche Struktur da sein, also dieses zerknüllte Papier. Aber weil es mit dem Feuer in Kontakt gekommen ist, deswegen und aus diesem Grunde ist es eben nicht mehr Papier, sondern hat eine andere Substanz bekommen. Die Substanz des Asche. So macht auch ein Mensch, der den spirituellen Pfad geht, weiterhin sein. Wenn man sagt, auf dem spirituellen Weg handelt, mögen die äußeren Tätigkeiten noch wenig aussehen. Aber die Substanz ist eine andere. Spirituelles Leben ist nicht so einfach, dass man sich einfach anders dass man sich umzieht und statt Hallo, Haribo sagt, dass man statt zu studieren im Tempel lebt und so weiter. Nein, die Substanz, das heißt die Art des Denkens, das ist ja der feinstoffliche Körper bedeutet, Geist, Intelligenz und falsches Ego, das muss sich verändern. Und wenn sich das verändert, mach noch dieses Äußere so rein, wie dieses zusammen wie Papier passiert. Aber man ist frei von Sanskama. Das heißt, man lebt total anders in der Situation, vielleicht seiner gesellschaftlichen Rolle, in der man auch weiter macht. Wir selber, also ich zum Beispiel habe jetzt gewählt, auf diese gesellschaftlichen Rolle zu gehen, weil ich fand, dass sie nicht meine angemessen war, meine eigentlichen Zielen im Leben. Andere haben den gleichen Weg gemacht. Wieder andere jedoch würden sich entschieden haben, ihre gesellschaftliche Rolle weiterzuspielen. Dann aber wie ein Schauspiel, unbeteiligt und distanziert, ohne gebunden zu sein an ihre Karma, mit der Möglichkeit, jeden Tag zu sagen, gut, ich möchte besser sein, ich werde etwas anderes tun können. In dieser Freiheit, das ist sehr wichtig für einen Menschen, der den Pfad des spirituellen Lebens gehen will. Wer von morgens bis abends wie eine Marionette ist, abhängig von den Einflüssen, die nicht aus ihm herauskommen. Sein Leben ist ohne spirituelle Erkenntnis sehr traurig eigentlich. Wie man beispielsweise, wenn man sich die erkennt, halt, ich bin selber müde. Ich bin nur eine Gestalt in einem Film. Stell dir mal diese Verwirklichung vor. Und das ist genau, was natürliches Leben ist. Gut, ich möchte hier helfen, nicht ohne mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich etwas vermitteln konnte, was wichtig oder interessant ist, zumindest anregend für jeden Einzelnen von euch. Denkt bitte noch darüber nach, über euch selber. Vielleicht wird auf diese Weise eine große Entschlossenheit in euch wach, tatsächlich euer Schicksal auch zu verändern, eure Vorherbestimmung zu verändern, den Pfad durch dein Leben zu beschreiten. Ich möchte noch zum Abschluss sagen, natürlich ist es schwierig in einer solchen Vorlesung, die Ansprüche eines jeden zu kriegen. Bestimmt gibt es solche, die schon längere Zeit wieder solche, die das erste Mal hinkommen und schon mal und noch immer diese Schwelle haben, die sie überschreiten müssen, diese kulturelle Bedingtheit, schwierig alles zufriedenzustellen, wenn ihr mehr über die erfahren möchtet, über Krishna-Bewusstsein oder überhaupt diese Thema. Wir haben sehr interessante Bücher hierüber herausgebracht, die Übersetzung auf den alten Bildern sind. Außerdem haben wir dieses Freitagsfest jeden Freitag um die gleiche Zeit, um 19 Uhr, und im Sommer fangen wir eine halbe Stunde später an. alles, was auch immer passiert. Und gerade am nächsten Sonntag haben wir ein Sonntagsfest in unserem Heidelberger Essen, zu dem ich euch natürlich ganz herzlich einladen möchte. Denkt um 15.30 Uhr an und was ein bisschen sonnig ist. Gut, Dankeschön. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, die euch noch, die euch gekommen sind, die ihr gerne jetzt noch kurz klären möchtet? Ja, bitte.
Wir haben kein genaues Wissen und Karma, vor allen Dingen auch kein Wissen, wie wir
Gegenwärtigkeit wird auch ganz weit drin noch damit die Reaktion eintreten. Und dann läuft sich aus, wird das weniger, immer weniger. Gut, und was eigentlich ist, auch das materielle Glück hört auch auf. Was du denkst, oh, mein materielles Glück, und das Einzige, was du dir wieder triffst, in dem irdischen Yamatal liegt, nein, mit dem Entstehen des spirituellen Lebens entwickeln sich zwei Eigenschaften. Langsame Freiwerden von Karma, das sich einstellt von glückverheißenden Umständen. Thema materielles Glück kann eine große Fessel sein. Geld, saftige Sinnenfreuden aus undeutsche Vita, ein süßes Wissen, süßes Leben. Kann man so kurz der Funktionierung darüber. Das macht so machst du dich vielleicht niemals mit Börse an Leben beschäftigen. Weil du so vertieft bist in die materiellen Freuden, die ich erkläre, die ich in den Kontakt mit dem komm. Irgendwo gutes, wie schlechtes Karma geht weg. Aber als Ergebnis stellt sich dann Schubada ein. Schubada heißt glücklicherweise Umstände ein. Ja, ich würde vorschlagen, dass das dann die letzte Frage ist.
Ich habe gerade gesagt, dass es vorgestellt werden, wie lange man lebt. Und wie hat Schläge machen
in seinem Atemzüge sogar. Jeder Mensch hat eine Atembank mit genau abgezählten Atemzügen. Und irgendwie so viel und ein halb, weil du nicht zu Ende bist. Ja. Weil du nicht zu Ende atmest. Ja.
Ja, meine Frage ist jetzt, wenn man vorzeitig den Körper aufgibt, aufgrund eines unfreundlichen Mordes oder aus anderen Gründen,
ja.
Leidet ja die Seele dann den Rest dieser Zeit. Ist das Karma? Dann, wenn man das so verstehen
kann. Es ist so, wenn jemand einen frühzeitigen Tod erleidet, so ist das sein Karma. Auch das ist sein Karma. Wir mögen denken, auch eigentlich hätte der junge Mann doch mit Aufsicht mit mindestens über 80 werden sollen. Jetzt ist er gestorben mit 21 Autounfall. Aber das war sein Karma. Schon vorher bestätigt in seiner Art. Wenn jetzt jemand den Suizid macht, Selbstmord heißt das, es gibt, bei dem Karma, in diesem nicht alles ist vorherbestimmt. Man hat schon ein bisschen freie Willen, weil man ja Seele ist, das heißt spirituell, und diese Seele fällt niemals ganz unter die Natur gesetzt werden. Wir haben schon ein bisschen freien Willen. Wir können uns aussuchen, ob wir HW oder Haschmisch rauchen wollen, falls das eine Zigarettenmarke ist. Luxus-Zigarette. Wir können uns das aussuchen. Wir suchen dann Lunge, Tiere wollen oder anders. Ja, wir haben diese Freiheit, ein gewissen Spielraum schon. So, wenn jemand Selbstmord macht und es nicht sein Karma ist, dann wird er die Zeit, die er normalerweise noch hätte leben sollen, in einem feinstofflichen Körper, das ist unsere Kultur, das man Geist dazu, Geisterkörper, da sein, und das ist fürchterlich. Der wünscht sich, im Geist treten ja manchmal Wünsche auf, und er hat nicht den Körper, um sich diese Wünsche zu erfüllen. Das sind Tantalus quasi. Kennt ihr Tantalus aus der griechischen Sage? Der war durstig und war in einem Fluss, wo er nur so ein bisschen mit der Unterlippe nach unten gehen musste, um zu trinken. Aber er konnte das nicht tun. So ist der Fluss an ihm vorbeigerauscht und hat und genauso war es mit dem Essen. Ging die Weintrauben bis hier so zum Mund, aber er konnte Weinkaube trinken, hatte aber maßlosen Hunger. So ist es, wenn man nur Wünsche hat, aber nicht den Körper, also die physischen Möglichkeiten, die Wünsche des Körpers. Schlimm, deswegen ist Suizid sehr, sehr davon abgeraten. Sehr stark. Und man muss da also weiter in dieser Zeit, die man sonst hätte, noch hätte, da existieren in diesem Zustand und kriegt dann erst nachdem die normale Zeit noch abgelaufen ist, sein nächstes Mal. Gut, also, das ist ein bisschen dramatisch geendet, also, macht der Prägnis! Lass uns hier positiv enden. Also, ich möchte euch herzlich einladen, den Pfad des verlorenen Lebens zu gehen. Ist das nicht eine schlimme Sache? Haben wir das nicht alle schon erfahren, so Mitspieler in einem Film zu sein, den wir überhaupt nicht wollen? Oder wenn man erkennt, dass man immer wieder die gleichen Dinge tut, bevor bestimmte Dinge tut, dann wünsche ich doch ein fortschrittlicher Mensch frei zu werden. Deswegen möchte ich euch bitten, den Pfad des verlorenen Lebens zunächst einmal mehr kennenzulernen, wenn ihr euch das erstmal so am Bande damit befasst und wenn ihr schon geht, doch viel, viel ernster zu nehmen, als ihr es ohnehin schon tut. Gut, hier möchte ich jetzt enden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt unser Freitagsfestmahl. Unser Wiesbadener Tempel ist berühmt dafür. Wollen wir mal sehen, wie es heute ist. Und danach bitte nicht weggehen, es sei denn natürlich den Abend anders schon geplant. Wir werden nämlich noch die zeigen von unserem Federfuß für Deutschland. Wirklich schönes, übles Auftauchen. Federbau, Bahnhalter, Kiel.